Andreas, Mindset, 80% des Vertriebsverkaufserfolgs wird im Kopf entschieden. Und ich kann noch so tolle Tools und noch so tolle Technik haben, wenn die 80% fehlen, dann wird das wahrscheinlich nichts. Siehst du das genauso?
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich glaube, wir sollten das nicht nur auf Top-Vertriebler beschränken, die sich als Unternehmer im Unternehmen verstehen, sondern gerne auch die Selbstständigen und die Unternehmer mit dazuzählen. Ist zwar die Rollenverteilung ein bisschen anders. Der Selbstständige hat vielleicht fachlich noch ein paar mehr Hüte auf als ein Vertriebler, aber dafür hat der Vertriebler eine viel höhere Schlagzahl, was halt natürlich Verkaufsgespräche etc. betrifft. Also da lass uns gerne drauf schauen, weil, so wie du schon sagst, ne, die Methoden, die Kompetenzen ist das eine, der Rest passiert zwischen den Ohren.
Ja, warum ist das so? Ich würde ganz einfach sagen, naja, also ich meine, die Kunden sind heute informierter, ja. Die Möglichkeiten, die ein Kunde hat, sich auf ein Verkaufsgespräch vorzubereiten, sind andere. Das Ding ist schneller. Die reine Produktkenntnis, die reicht eventuell nicht mehr aus. Also du musst als Vertriebler schon ein paar Körner mehr reinwerfen, um dann wirklich die Oberhand zu behalten und auch stark zu sein. Stark in dem Sinne, nicht jeder Ablehnung sollte dann natürlich dich in deinen Grundfesten erschüttern und im schlimmsten Fall sogar zur Aufgabe bringen. Ja, ich glaube, das ist heute einfach so normal und da musst du durch. Das musst du abkönnen.
Genau, also musst du abkönnen, ist natürlich immer leicht gesagt. Du weißt ja, das ist wie in der Kindererziehung, nicht rumheulen, sondern einfach mal weitermachen, wie auf dem Bolzplatz. Aber man darf natürlich auch das ein bisschen aufarbeiten und ein bisschen weiter dahinter verstehen. Ein Nein gehört zum Vertriebsprozess genauso dazu, wie die Kundenansprache, wie einen guten Tag und auf Wiedersehen. Das sind einfach Dinge, mit denen muss ich im Vertrieb umgehen lernen.
Ja.
Und ich darf das halt das fachliche Nein auch gerne trennen von dem persönlichen auf der zwischenmenschlichen Ebene Ablehnung. Und da muss man halt, wie du sagst, mit umgehen lernen. Ist sicherlich unterschiedlich einfach, fällt dem einen als dem anderen,
ja. Ja, vor allem umgehen wollen, weil wie du schon sagtest, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ne, rauszufinden, warum kam denn das Nein, ist ja eigentlich der Erkenntnisgewinn, ist ja eigentlich das Spannende, um dann beim nächsten Mal tatsächlich das Ja zu bekommen. Und gerade bei Selbstständigen ist es halt noch, wie soll ich sagen, ein bisschen ernster, weil die dazu natürlich noch unternehmerisches Risiko tragen und nicht nur das Nein bekommen haben, sondern auch die Auswirkungen dann spüren.
Ja, also ich glaube, beim Selbstständigen kommt natürlich auch nochmal vielleicht eine andere Intensität an Leidenschaft dazu, die vielleicht dem einen oder anderen Vertriebler zumindest fehlt hinter dem Produkt, hinter der Dienstleistung. Das kommt neben dem finanziellen Schaden nochmal dazu. Aber so wie du schon sagst, es geht natürlich dann halt auch um das damit umgehen, dieses langfristige Verständnis, das Lernen dahinter, dass ich halt verstehe, warum ist es diesmal zu einem Nein gekommen? Also ist es halt wirklich in Anführungsstrichen der Kunde schuld, was ja gerne immer als Grund oder als Ausrede verwendet wird? Oder gehe ich wirklich in die Selbstreflexion rein und sage, schau mal, was hätte ich besser machen können? Genau, weil wenn ich schuld bin, dann kann ich es auch verändern. Das ist immer gut, wenn ich dem Kunden die Schuld gebe, dann kann ich nichts dran verändern. Das heißt, ich bin eigentlich immer froh, wenn ich in der Selbstreflexion drauf komme, dass ich der Schuldige war, weil dann kann ich beim nächsten Mal was besser machen. Und das geht ja einher mit dem Thema, gute Vertriebler, gute Selbstständige sind halt in der Bereit, auch zu lernen. Also langfristiges Lernen und nicht zu sagen, oh, ich bin jetzt gut, ich bin super, sondern es geht halt immer weiter. Und dafür ist Selbstreflexion eins der wichtigsten Elemente.
Also, Mindset, mentale Stärke, nicht aufgeben, nicht ausbrennen, sondern wirklich reinbeißen. Das wird, glaube ich, heute die Message sein. Okay.
Darf ich kurz noch eine Sache zur Selbstreflexion sagen?
Unbedingt.
Weil mich das so ein bisschen stört mit diesen ganzen Videocalls, die wir heute haben, gefühlt im Stundentakt oder im 30-Minuten-Takt, ist ja egal auch welche. Da fehlt halt oft die Zeit zwischen den Terminen und damit fehlt halt oft auch die Zeit zwischen für Reflexion, für Selbstreflexion. Ich meine, früher in meiner alten Welt vor Corona, da saß ich noch im Außendienst und da ist man noch im Auto gefahren zwischen zwei Terminen. Da hatte man halt zwangsläufig die Zeit, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie sich von draußen zugedröhnt hat mit Informationen. Deswegen achte drauf, Hörer oder Zuschauer auch, dass du, wie gesagt, dir die Phasen auch für eine Selbstreflexion einbaust. Weil sonst wird es halt nichts. Einfach nur 10 Gespräche am Tag so führen wie am Morgen, dann geht es halt nicht besser.
Ich muss bei solchen Gesprächen tatsächlich immer daran denken, was du in der Episode, ich weiß nicht mehr wann das war, also es ist ein paar Episoden her, erzählt hast, mit dem Vertriebler, der in seinem Auto sitzt und die Faxedose in die Apfelsaftpackung entleert. Ne?
Das
ist ja dann genau so ein Ding. im Endeffekt, wenn das nicht klappt. Aber ja, gut.
Wenn der Druck zu hoch geht und wenn du damit nicht lernst, umzugehen, dann ist das eine Konsequenz manchmal, ja, leider.
Wann hast du denn, oder wann hast du, oder hast du überhaupt mal nach einer harten Absage gedacht, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug, vielleicht bringe ich es einfach nicht? Bevor du antwortest, ich will ehrlich sein, bei mir ist das gar nicht so lange her. Vor allem dann, wenn nicht nur eine Absage kommt, sondern vielleicht 2, 3, 4 hintereinander.
Was hat es denn mit dir gemacht, diese Absagen zu kriegen?
Naja, gut, okay. Also ich meine, wir haben ja eingangs schon gesprochen. Also es hat mich natürlich irgendwo demotiviert, ja. Und wenn ich eben nicht, wie soll ich sagen, diese Härte aufgebaut hätte jetzt über die Jahre, dass ich eben dann trotzdem reflektiere und eben einfach auch Aspekte analysiere, die dazu geführt haben, ja, dann, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen bricht.
Ja, absolut. Und das ist ja auch ein Grund, warum viele Selbstständige ja die Jahresgrenze oder vor allem auch die 2-Jahres-Grenze nicht schaffen. Ja. Woran sie ja tatsächlich scheitern, ist ja oft der Vertriebserfolg und nicht die fachliche Kompetenz. Aber du hast halt das Wesentliche gesagt. Du hast halt für dich geschaut, wo du was besser machen kannst, wo du quasi vielleicht zu kompliziert manchmal Dinge für deinen Kunden erklärst, dass er nicht folgen kann oder dass die Ergebnisse, die du ihm aufzeigst, er nicht versteht in seiner Welt, weil sie nicht einfach genug waren, weil sie nicht weit genug runtergebrochen waren, etc. Also das Entscheidende, und das ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist, du hast angefangen zu sagen, okay, wo bin ich die Schwachstelle im System, und damit geht es halt los, dadurch kannst du es nur besser werden. Um deine Frage auch zu beantworten, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das da diesen Moment so krass gab wie bei dir. Ich glaube, das ist bei mir eher regelmäßig ein Thema, dass ich halt immer wieder die Frage gestellt habe, was hätte ich besser machen können, weil ich mit dieser Geisteshaltung reingehe, jedes Gespräch erfolgreich führen zu wollen und jedes Gespräch nach Hause zu holen. Ja. Ähnlich wie im Sport, ich gehe nicht in ein Finale rein, und ein Verkaufsgespräch ist immer ein Finale, ist keine Vorrunde. Ich gehe nicht in ein Finale rein, um dann Zweiter zu werden. Das heißt, für mich ist jedes nicht erfolgreiche Gespräch etwas gewesen, wo ich gesagt habe, okay, was hätte ich heute besser machen können? Und ja, es gab sicherlich auch mal Gespräche, wo ich gedacht habe, ey, heute habe ich von meiner Seite alles richtig gemacht und trotzdem konnte ich den Kunden nicht überzeugen. Das kommt vor, war aber eher die Ausnahme. Das heißt, ich habe ganz oft natürlich gedacht, ach, hättest du hier anders formulieren können, hättest du da vielleicht besser machen können, wärst du da nicht so rum abgebogen, sondern so rum abgebogen. Und dann fängt mein Kopf halt an, quasi zu überlegen, wie wäre es denn weitergegangen, wenn ich denn das anders gemacht hätte. So. Und dadurch geht in meinem Kopf, früher, wie gesagt, auch viel im Auto gesessen, ging da die Selbstreflexion an, und dann bin ich auf einmal 50 Kilometer im Autopilotenmodus unterwegs gewesen und habe quasi diese 50 Kilometer, dieses Gespräch 2, 3, 4, 5 Mal aufs Neue geführt. Und dadurch bin ich halt zu besseren Lösungen gekommen, zu besseren Formulierungen, und wenn ich sie beim nächsten Mal an einer ähnlichen Stelle war, konnte ich es halt automatisch schon anders abrufen. Deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, ey, manchmal auch mal ein Gespräch weniger am Tag oder mal mehr Zeit für Selbstreflexion einplanen.
Also diese Zielklarheit, ja, verstehe ich im Prinzip. Absolut. Machst du also mentale Projektion, so weit geht es ja wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast das 50 Mal geführt, das Gespräch.
Dass du einfach weißt, wo du hin willst. Ja? Ich habe das jetzt nie unter dem Fachbegriff gesehen. Und aber mir ist halt klar zu sagen, okay, es gibt ja, du hast ja in jedem Gespräch, du hast eine gewisse Struktur, die ist immer gleich, aber trotzdem kommst du ja jedem Gespräch, verläuft ja anders. Das heißt, du kommst jedes Mal an eine Kreuzung, wo du links fahren kannst, wo du rechts fahren kannst, wo du geradeaus fahren kannst. Und rein theoretisch, wo du auch umdrehen kannst. Und du entscheidest dich ja in jeder Situation für eine dieser 4 Richtungen. Und dementsprechend weißt du natürlich nie wirklich, was wäre passiert, wenn ich die anderen 3 gewählt hätte. Aber es mal durchzuspielen und zu überlegen, was hätte denn sein können, was wäre Worst Case, Best Case passiert, das hilft unheimlich, dann für die Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen.
Diese Nummer mit mentaler Projektion, das ist wahnsinnig spannend, weil das tatsächlich eine Methode ist bei Top-Sportlern, die dann entscheidende Momente in Matches durchspielen. Tennisspieler, die den Matchball verwandeln, oder Fußballspieler, die einen entscheidenden Elfmeter verwandeln und dann den Pokal halt stemmen oder sowas. Geht tatsächlich, und geht tatsächlich auch bei Verkaufsgesprächen, bei Vorträgen, mache ich es gerne, wenn ich irgendwie eine Präsentation halten soll, dann habe ich die vorher im Kopf schon mehrfach gehalten und habe mir auch die Reaktionen des Publikums, der Audience, ja, wie soll ich sagen, visualisiert vor meinem geistigen Auge. Und dann geht es auch deutlich einfacher.
Ja,
Aber wir wollen ja jetzt darüber nicht sprechen, wir wollen ja im Prinzip über den Effekt, wenn es nicht klappt, sprechen. Jetzt,
ja. Ist auch eine Form der Vorbereitung, ja. Also deswegen, absolut, klingt für mich, also ich, wie gesagt, habe es nicht unter dem Begriff gesehen, aber passt auf jeden Fall, ja.
Wollen wir nochmal ganz... Ja, entschuldige.
Wie gesagt, erstmal muss ich bereit sein zu reflektieren, dann muss ich bereit sein, auch an mir zu zweifeln, ja, weil, wie gesagt, dann kann ich es verändern. Das heißt, ich komme auch aus dieser Opferrolle raus und ich komme auch raus aus dieser Nummer, oh, die Wirtschaft ist gerade so schwierig und die Kunden haben alle kein Geld und ja. In dem und dem Monat ist immer das, weiß ich nicht, Sommerloch, Jahresbeginnloch, Jahresendloch, was auch immer für ein Loch, ja. Das heißt, das ignoriere ich halt einfach komplett und gehe einfach in die Selbstverantwortung und sage, hey, auch in schlechten Zeiten machen Kunden Geschäfte mit dann im Zweifel zwei anderen Dienstleistern oder halt mit mir. Die Frage ist, was kann ich dafür tun, dass ich in der jetzigen Situation maximal erfolgreich bin? Und das ist eine Geisteshaltung, die muss ich halt annehmen und dann muss ich bereit sein, auch neue Dinge auszuprobieren oder vielleicht mir auch Hilfe von außen mal zu holen im Zweifelsfall.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen auf diese Ablehnung. Und was passiert bei Ablehnung? Weil, wie ich finde, hat das ja teilweise ganz oder kann das ganz weltliche Gründe haben. Ich habe ja vorhin erzählt, also wenn da mal so 3-4 Ablehnungen kommen und so, dann wird es schwierig. Bei mir war das tatsächlich so, ich habe einfach mit der falschen Kundengruppe gesprochen. Das heißt, es war ein Fehler im Prozess. Ich habe einfach den falschen Kunden versucht zu überzeugen. Ja. Ja, wenn du mit einem Kunden sprichst, der nichts mit deinem Produkt anfangen kann, ja, dann ist es eigentlich relativ wenig überraschend, ja, dass es nicht so wahnsinnig gut klappt. Und ich bin ja ein durchaus emotionaler Mensch und neige ja auch dazu, mich hin und wieder mal aufzuregen. Ja, aber es geht halt nicht gegen dich persönlich. Ja. Und das ist das Learning. Ja, dieser persönliche Angriff, der ja gar nicht stattgefunden hat, weil du einfach mit dem falschen Kunden in der falschen Zielgruppe gesprochen hast.
Ja.
Und diese das Ablenkung...
War ein fachliches Nein.
Ja. Wenn du diese Ablehnung halt einfach dann richtig einordnen kannst, dann bringt dich es ja genau einen Schritt weiter, weil dann machst du es garantiert nicht mehr. Ich habe nur 4 Gespräche geführt, nicht 5.
So. Ja, genau. Und du hast ja dann halt quasi einfach dann auch das Gesetz der Serie erkannt und irgendwann sagt, okay, wenn jetzt mich 10 oder 100 Kunden, ist ja jetzt wurscht, ne? Also im Prinzip, je nachdem, welche Statistik du halt brauchst, welche Kundengröße du hast in deinem Portfolio, aber irgendwann merkst du halt, okay, also liegt entweder komplett an mir.
Ja.
Oder liegt es an mir. Weil am Ende des Tages, wenn alle dich ablehnen, dann liegt es halt irgendwie an dir. Und du hast ja den Fehler gefunden und hast dann für dich erkannt, okay, ich muss die Zielgruppe verändern, ob sie hier da auf einmal funktioniert es ja. Gleicher Text ist gefühlt.
Ein prozessuales Thema. Nein, war Teil des Prozesses, aber nicht Teil
der Persönlichkeit. Aber du warst ja der Verursacher des Prozesses.
Ja, okay.
Genau, aber es war ja gut zu erkennen. Deswegen, ich sagte, es ist ja nie auf der persönlichen Ebene gemeint, außer du hast einen Kunden halt vorher beschimpft. Dann wird es natürlich wahrscheinlich auch im Gespräch entsprechend laufen, aber das passt doch. Ja. Magst du
Überleitung.
Ja, mach mal einen Haken. Ich hätte einen Haken dran machen.
Ja. Überleitung, emotionale Kontrolle unter Druck. Da wir gerade bei, wie soll ich sagen, Persönlichkeit sind oder bei Emotionalität, in Gesprächen, Verhandlungen auch ruhig bleiben zu können, auch wenn es heiß wird. Auch wenn das Gegenüber vielleicht Dinge sagt, die so nicht ins Playbook passen. Emotionale Intelligenz ist ja ein Stichwort, wo du relativ viel zu sagen kannst, auch Empathie, ne?
Emotionen erkennen. Ja, und an der richtigen Stelle dann aber auch ekpathisch zu sein, also die Ekpathie, wo ich dann mich abgrenzen kann von dem, was da gerade passiert, ja? Also das heißt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Absolut, also, aber ich glaube, da braucht es halt, je gefestigter du bist, je erfolgreicher du bist, desto leichter fällt es dir ja von Hause aus. Weil je weniger du natürlich auch den Druck hast, Stichwort jetzt wieder Selbstständigkeit, den nächsten Auftrag zu brauchen oder der Vertriebler, ich meine, der in seiner Tabelle immer weiter nach unten rutscht, der steht irgendwann auch unter Druck.
Ja.
Und das darf ein Kunde nie und in der Hinsicht geht es einfach darum, da einfach, wie gesagt, einen kühlen Kopf zu bewahren und natürlich immer in dem Gespräch zu 100% im Fokus zu bleiben.
Abschlussdruck. Ne?
Keine Option.
Nicht pushen, Interesse zeigen, empathisch sein, Vertrauen schaffen.
Der aber Kunde muss merken, dass einfach, du ein ehrliches, ne? Ja, nee, der Kunde muss merken, dass du ein ehrliches Interesse an ihm und an seinen Herausforderungen hast und dass es dir nicht nur um den Abschluss geht. Auch das gehört zu den Fähigkeiten mit dazu. Was bracht einen guten Vertriebler, einen guten Selbstständigen, einen guten Unternehmer aus, ist diese langfristige Orientierung. Du kannst kurzfristig zum Abschluss kommen, aber langfristig dir selber schaden. Und das darf dir nie passieren, egal wie hoch der Druck ist, weil dann kannst du vielleicht nächsten Monat noch erreichen oder einen übernächsten Monat. Wie gesagt, egal ob jetzt selbstständig oder im Vertrieb, bevor du halt gekündigt wirst. Aber du musst das Spiel immer auf langfristige Sicht spielen. Du musst immer das bestmögliche Ergebnis auf lange Sicht suchen. Und das funktioniert nur dann, wenn der Kunde glücklich ist. Wenn du mit dem Kunden immer nur Deals einfährst, die auch Sinn machen für den Kunden und der Kunde hinterher zufrieden ist, weil er A, den Anschlussauftrag bei dir platziert. Das sind immer wieder mal so 75-95%, die danach liegen, nach dem ersten Auftrag. Und auf der anderen Seite Weiterempfehlungen, gute Reputation nach außen zu haben. Das Wichtigste, was du da draußen hast, ist dein Name. Und gerade als Vertriebler, Firmenname ist wichtig, aber dein Name ist wichtiger.
Also was mir immer sehr, sehr stark hilft, ist, mich immer und immer wieder daran zu erinnern, auch im Kundengespräch selber, diese Kundenzentrierung zu finden, einfach die bestmögliche Lösung jetzt im Gespräch zu finden, weil das lenkt einfach davon ab, diesen Auftrag unbedingt machen zu wollen. Wenn du mehr darüber sprichst, was du jetzt tust, was den Kunden in dem Moment weiterbringt, als sich nur darauf zu fokussieren, das Ding jetzt zuzumachen, den Sack zuzumachen.
Ja, absolut. Und du darfst dir auch immer wieder bewusst machen, wer denn das eigentliche Problem hinterher hat, wenn der Auftrag jetzt nicht zustande kommt. Also der Kunde behält seine Probleme, du hast halt den Auftrag nicht, du musst halt gucken, dass du den nächsten Auftrag gewinnst, aber die eigentlichen Probleme behält auch der Kunde. Und mit dieser inneren Geisteshaltung, dass du halt nicht der Bittsteller bist, sondern der Lösungsbringer, lässt sich doch schon viel, viel leichter und souveräner auftreten, als wenn du quasi immer den Fokus die ganze Zeit auf deinen Kontostand legst. Oder die Vertriebstabelle.
Ja. Und ein Kunde mit Kaufreue ist auch nichts.
Kein Ob. Nee, macht hinterher nur Ärger, kostet auch nur Zeit. Riesenproblem. Ja. Kundenzentrierung hast du schon gesagt. Ne? Wir wollen, dass der Kunde den Mehrwert für sich heraus erkennt und dann von sich heraus kauft. Also bester Sogverkaufmanier halt.
Wollen wir nochmal ein Stück in Richtung mentale Routinen und Vorbereitung gehen? Ich meine, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Nachbereitung oder die Reflexion ist wahnsinnig wichtig, aber wie ist es denn bei mentalen Routinen in der Vorbereitung?
Was meinst du jetzt mit mentalen Routinen? Also
Vorbereitung allgemein. Keine Ahnung, ich meine damit jetzt nicht das Skript dreimal auswendig zu lernen oder dreimal auswendig vorzusprechen vor dem Termin, sondern
brauchen wir ja nicht.
Genau, also mentale Projektion hatten wir ja vorher schon, aber gibt es noch andere Techniken, die wirklich effektiv sind?
Ich sag mal, blöd gesagt darfst du dir mal die Frage stellen, egal ob du jetzt in ein Videomeeting reingehst oder gerade zur Tür eines Kunden reinlaufst, würdest du mit dir gerade selbst ein Gespräch führen wollen? Also bist du geistig, mental, vom Auftreten her, von deiner Energie, von deinem Gemütszustand, deiner Augenringe etc. pp., würdest du mit dir gerade gerne selber ein Gespräch führen wollen oder nicht? Ja. Weil wenn ich schon so reinlaufe, ich habe keinen Bock hier heute da zu sein, ja, dann wird der Kunde dir auch relativ schnell den Gefallen tun und darfst relativ schnell auch wieder rausgehen. Ist halt die Frage, war der Kunde jetzt doof oder schuld, was ja immer gerne dann behauptet wird, oder hat er kein Interesse an mir und dem Produkt? Oder hat dein Auftreten schon dafür gesorgt, dass du einfach mit so einer Einstellung reingehst, wo du sagst, oh, keine Ahnung, also auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. Ja. Das passiert, ehrlich gesagt, gar nicht so selten, dass Vertriebler mit so einer Körperhaltung oder auch mit so einer Geisteshaltung reingehen, weil sie dann schon wissen, ah, der Kunde kauft eh nichts, ist eh beim Wettbewerb. Ja, aber der Vertriebsleiter hat gesagt, ich muss da hin oder mein Kontostand sagt, ich muss da gerade hin. Aber eigentlich kauft er doch eh nicht, soll eh Zeit verschwenden, dass ich hier bin. Und dann wird sich, oh Wunder, ja, genau das auch bewahrheiten im Gespräch. Oder gehe ich halt immer damit rein, so wie es immer meine Überzeugung war, auch wenn ich es natürlich nicht immer nach Hause gebracht habe, aber ich gehe in jedes Gespräch rein mit, ich bringe den Kunden heute zu einem guten Ergebnis. Das muss nicht immer sofort der erste Abschluss sein, aber es geht halt weiter in den nachfolgenden Terminen oder und so weiter. Also ich gehe in jedes Gespräch rein, weil ich den Kunden gewinnen will und nicht, um mir ein Alibi abzuholen, zu sagen, ah, der kauft eh beim Wettbewerb weiter. Deswegen, da darfst du mal drauf achten.
Wie ist das in Vertriebsteams? Ich kenne ja diese Perspektive nicht. Ich kenne ja Vertrieb tatsächlich immer nur aus der Ich-Perspektive. Ja, ich verkaufe mich ja eigentlich nur selber oder mein Unternehmen selber. Aber wie ist es denn in Vertriebsteams? Gibt es da Rituale? Gibt es da keine Ahnung, irgendwelche Abläufe. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja größere Vertriebsteams auch geleitet. Ich meine, du weißt ja, wie es läuft. Also,
der uns jetzt nur hört, der hat jetzt mein Schmunzeln wahrscheinlich verpasst. Ja, aber ja, ich habe verschiedene Dinge erlebt. Ist natürlich auch eine Frage, kommt das Team zusammen? Ist das physisch an einem Ort, weil sie zum Beispiel heute vielleicht mehr über Online-Meetings verkaufen oder Online-Calls? Dann hast du auch alles von, hey, wir sind einfach nett miteinander und arbeiten jetzt hier gemeinsam bis hin zu, wir pushen uns hoch, wir schreien uns mal ein bisschen an und hauen uns mal ein bisschen gefühlt auf die Brust, ja, alles dabei. Also es gibt alles, je nach Persönlichkeitstyp, je nach Führungskraft, alles dabei. Wenn du natürlich draußen im Vertrieb alleine quasi im Gebiet unterwegs bist, dann hast du niemanden. Dann hast du vielleicht noch deine Innendienstlerin, die du anrufen kannst. Aber ansonsten musst du dich selber organisieren. Ich hatte in meinen ersten Jahren im Vertrieb auch gewisse Leader, die mir geholfen haben, quasi in einen gewissen Fokus zurückzufinden und einen gewissen Modus auch reinzufinden, wo ich sage, hey, ich bin on fire, ich bin da, ich bin zu 100% jetzt beim Kunden, egal was vorher passiert war. Also auch das kann man sich überlegen, dass man für sich seine Rituale findet, die einem helfen, ich sag mal, ein immer gleiches Level zu haben, mit dem du halt ins Kundengespräch reingehst, weil wenn du halt nicht mit 100% reingehst, dann hast du halt schon mal die ersten 10% verloren und die ziehen sich durchs ganze Gespräch oder bist du halt on fire. Wie gesagt, so erster Tag nach dem Urlaub, ne? Da musst du natürlich gucken, dass du halt schnell wieder zurückkommst. Dass du schnell wieder in dem Vertriebsmodus unterwegs bist, weil es ist ein Finale, der Zweite verliert schon. Ja, egal wie viele im Rennen waren, der Zweite ist der erste Verlierer. Das ist noch härter als Olympia, wo immer alle sagen, oh, es ist so schade, dass der Vierte keine Medaille mehr bekommt. Ja, ist richtig. Im Vertrieb bekommt der Zweite schon mal gar nichts mehr. Der kriegt nicht mal mehr eine Silbermedaille. Und deswegen muss man halt gucken, dass man bestmöglich vorbereitet ist. Was ja dann wiederum dazu führt, dass du ja seltener auch auf Platz 2 fällst. Ja? Ja. Und dann verstärkt sich der Effekt in die eine Richtung nach oben. Oder verstärkt sich halt leider auch manchmal in die andere Richtung nach unten.
Ein Thema noch für die Selbstständigen. Wir haben schon gesagt, Organisationstalent, Zeitmanagement. Du hast mehrere Hüte auf. Du brauchst wahrscheinlich noch das bisschen mehr Durchhaltevermögen als die anderen. Aber eine Sache ist, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig. Netzwerk pflegen. Es gibt nämlich auch den einen oder anderen, der das vernachlässigt. Dabei ist es so wichtig.
Ja.
Und es gibt ja dann auch verschiedene Wege, das zu tun. Ja, also ich würde es dann auch gerne wieder an dich übergeben. Ja.
Ja gut, aber da müssen wir eine eigene Episode draus machen oder haben
Kommen wir
ja. Episode 1, glaube ich, haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, aber glaube ich auch gar nicht so in der Tiefe. Ja, Netzwerk ist natürlich gerade auch in schweren Zeiten gut, aber auch in guten Zeiten wichtig, weil wenn du zu viel Arbeit hast, musst du es an gute Kollegen auslagern. Wenn du zu wenig Arbeit hast, ist gut, wenn du von deinem Netzwerk gestützt und gefüttert wirst. Kooperation ist da das Zauberwort und vor allem Netzwerk kann ich nicht über Nacht aufbauen. Das baut sich halt über Monate und Jahre auf. Kann es innerhalb kürzester Zeit einreißen, wie immer, weil es ist im Endeffekt Beziehungspflege. Es ist wie eine Partnerschaft, die man aufbaut. Die kann ich, brauche lange, bis sie gut zusammenwächst, aber sie kann sie innerhalb wenigen Tagen oder Nächten kaputt machen. Und so funktioniert es mit den Netzwerken auch. Das kann ein Booster sein. Ich finde es immer schade, dass in den heutigen sozialen Medien oft das Thema Netzwerken, Empfehlungen so ein bisschen als mit über Empfehlungen kannst du dein Business nicht skalieren, das ist ja alles unplanbar und das ist alles so schlecht. Finde ich, ist immer halt so eine Sichtweise, muss man mal vielleicht hinterfragen, wer diese Meinungen immer kundtut und was die Person hinterher verkaufen will. Es gibt ja zwei Arten von Empfehlungen, die Kundenweiterempfehlung von zufriedenen, begeisterten Kunden oder halt die Empfehlungen von Netzwerkpartnern, Kooperationspartnern, nennen wie du sie willst. Beides sind für mich unheimlich wichtige Werkzeuge im Vertrieb, weil beide, wenn sie gut gemacht sind, führen zu einer hohen Kaufwahrscheinlichkeit hinterher. Deswegen, also für mich eigentlich die Vertriebsform, die am meisten darauf einzahlt, dass ich einen guten Abschluss machen kann.
Ja.
Braucht dafür halt mehr Zeit in der Vorbereitung, dass ich ein gutes Netzwerk habe. Das ist wie so ein Obstbaum, den muss ich halt pflegen und hegen und den muss ich gut schneiden und den muss ich über die Jahre entwickeln und am Anfang habe ich vielleicht mal ein, zwei Birnen oder Äpfel dran, was auch immer und im Laufe der Zeit wird es immer mehr und irgendwann kommst du an den Punkt bei so einem Obstbaum, wo du sagst, ey, ich habe schon geerntet, Tiefkühlfruhe ist voll, die Einweggläser sind voll, du sagst zum Nachbarn, komm rüber, ist mir scheißegal, nimm, was du möchtest, weil irgendwann trägt der Baum so viel, dass du es gar nicht mehr abarbeiten kannst. Hm. Dann stellst du es noch auf die Straße zum Verschenken oder was auch immer, Hauptsache es wird irgendwie sinnvoll genutzt. Und das macht ein gutes Netzwerk aus. Aber in den ersten Monaten oder Wochen oder vielleicht auch Jahren ist es halt nicht so ertragreich, aber dafür später umso mehr.
Praktische Sofortmaßnahmen. Was würdest du denn dem Hörer, dem Schauer jetzt empfehlen? Was kann er tun?
Sind wir schon am Ende, oder?
Ja, ich weiß nicht.
Ich finde noch, weil wir ja heute über Mindset gesprochen haben, wir müssen noch einen Themenblock bitte kurz anfassen, bevor wir da hier zu den Sofortmaßnahmen kommen, was aber im Prinzip ja auch in die Sofortmaßnahmen mit reingeht. Wir haben ja gesprochen, also Stichwort Widerstandsfähigkeit, Lernbereitschaft, Selbstreflexion auf der einen Seite, auch das Thema, mit welchem Energielevel oder wie auch immer gehst du ins Gespräch. Und dazu gehört natürlich halt auch, dass du dich außerhalb dieser ganzen Themen mit dir und anders beschäftigst, weil im Endeffekt sind wir, egal selbstständig, Vertriebler, was auch immer, wir sind Hochleistungssportler. Ja, wir haben ja die Metapher eben auch schon gebracht. Und als Hochleistungssportler muss ich natürlich auch für meinen Körper, für meinen Kopf, für meinen Geist sorgen. Das heißt, Thema Schlaf, Thema Ernährung, Thema Bewegung, Sport. Jeder Krankheitstag ist ein Killer. Wenn du keine hast, hast du schon mal per se bessere Voraussetzungen. Aber dafür musst du natürlich auch Zeit einplanen für körperliche Ertüchtigung, für gutes Essen und natürlich bestmöglich ausreichend Schlaf. Gelingt es zu 100%? Natürlich nicht. Aber wenn das Ziel nicht 100% ist und du vielleicht dann bei 90% oder 80% rauskommst, dann damit kommst du vielleicht noch durch. Aber wenn du schon nur 50% anpeilst, dann wird es auf jeden Fall zu wenig. Und dann gehst du körperlich einfach kaputt, dann bist du schlechter, leistungsfähig, du bist einfacher gereizt. Das heißt, du hast natürlich den finanziellen Druck. Das heißt, du schaffst dir im Prinzip dein eigenes Grab, sorry, was ich direkt sage, wenn du nicht deinen Körper als wichtigstes Instrument verstehst im Vertrieb oder auch in der Selbstständigkeit.
Ein gesunder Geist gehört in einen gesunden Körper. Jetzt mal wieder hier 3 Euro
ins Phrasenschwein.
Zu bemühen.
Hier, Herr Lüthers, geht los. Ja? Kannst durchschicken. Ja. Kannst du PayPal machen. Ja? Aber nein, also deswegen ist es so wichtig, sich dafür auch Zeit zu nehmen oder halt auch mal eine bewusste Pause zu machen. Wie gesagt, gelingt es jeden Tag? Nein, aber das Ziel muss sein, halt auch darauf Rücksicht zu nehmen. So, und das gehört für mich genauso mit dazu, wie nur auf mentale Geschichten zu achten. Ja? So. Deswegen, so. Musste ich jetzt noch loswerden, weil es mir einfach wichtig ist.
Ja, dann schieb mal die Sofortmaßnahmen hinterher, wenn du welche hast.
Ja, genau. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, nicht nur ausschlafen und nichts mehr machen, also kein Stress. Stress vermeiden reicht dann jetzt auch nicht. Ja, also das heißt, der Hoffmann hat gesagt, ich muss ausschlafen, ich soll mir nicht so einen Stress machen, also machen wir gar nichts mehr. Das ist natürlich dann der Killer schlechthin. Sofortmaßnahmen, für mich die wichtigste Maßnahme, die du immer einplanen kannst, ist Selbstreflexion, zu überlegen, wo habe ich was nicht richtig gemacht, und bezogen liegt immer auf ich selbst und nicht, was hat der Kunde falsch gemacht, bla bla bla, weil der Kunde reagiert oft dann auch einfach nur komisch in Anführungsstrichen, weil ich komische Sachen erzählt habe oder es irgendwie unlogisch erzählt habe, und deswegen reagiert mein Kunde so, wie er reagiert. Das heißt, ich suche die Schuld immer bei mir, und dann versuche ich natürlich, die Dinge zu verändern, indem ich mal nach bestmöglich nach Lösungen in meinem eigenen Kopf suche. Wenn ich, um diese Metapher aufzugreifen, die du vorhin ja auch schon gesagt hast bei der mentalen Projektion, den Elfmeter, den ich im Finale schieße, keine Ahnung, Weltmeisterschaft, 80.000 im Stadion, 1,5 Milliarden Menschen am Fernseher, den habe ich ja im Training auch aber tausende Mal probiert und geschossen. So, und wenn ich dazu komme, dass ich halt da was verbessern will, dann muss ich halt im Training mal anfangen, Dinge anders zu machen, um dann im eigentlichen Wettkampf quasi auch dann auf einen gewissen Automatismus zurückgreifen kann. Deswegen Punkt Nummer 1, Selbstreflexion und offen sein für selbstkritische Maßnahmen und dann Verbesserungen. Ja.
Gut, meine Maßnahmen sind, also deine, wunderbar, gehen ja im Prinzip nach dem Gespräch.
Ja.
Meine gehen vor das Gespräch. Es sind 3 Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Ja? Was will der Kunde wirklich, um meine Empathie zu aktivieren? Wie kann ich echten Mehrwert liefern für diesen Kunden? Kundenzentrierung. Und was ist mein Ziel für das Gespräch? Außer dem Abschluss, ganz klar, sonst würde ich reingehen. Aber was ist das Ziel für das Gespräch? Und diese 3 Fragen lenken mich, wie soll ich sagen, relativ gut davon ab, nur über den Abschluss nachzudenken. Selbst wenn ich ihn unbedingt brauche.
Ja, absolut.
Und ich glaube, wenn wir das beides kombinieren, dann
sitzt man auch ein bisschen entspannter im Gespräch, weil dann wenn man sich schon mal geistig vorbereitet hat, dann weiß man ja auch, was passiert, weil man war ja schon da. Also,
ja.
Ne, es ist ja, man war ja gefühlt schon da. Es steht ja schon in einem Kinderbuch, um dahin zu kommen, wo du hin willst, musst du schon mal da gewesen sein. Also, ist ja eigentlich auch so ein bisschen paradox, aber genau darum geht es: mentale Projektion, du hast es gesagt. Und am Ende des Tages geht es um Fleiß. Ja? Work smart and hard.
Und 100% geht, glaube ich, nie.
Das musst du lernen. Das geht nicht glaube ich, das können wir absolut streichen, weil du kannst immer noch einen Neukunden mehr anrufen, du kannst als Selbstständiger immer noch was mehr machen und wenn du noch 8 Stunden Sichtbarkeit noch oben drauf packst, wenn du nur 16 Stunden schon gearbeitet hast, dann machst du halt noch 8 Stunden Sichtbarkeit an dem Tag. Das heißt, du kannst nicht fertig werden, das heißt, du musst dich auf die wesentlichen und wichtigen Dinge konzentrieren und du musst die richtige Balance finden zwischen das Maximum sinnvoll, deswegen smart and hard zu arbeiten und nicht rumzugammeln auf Social Media, bla bla bla. Und natürlich aber trotzdem dich um deinen Körper, Stichwort Schlaf, Ernährung, Bewegung zu kümmern. Das ist eine Balance, die muss man halt für sich finden. Da gibt es auch kein richtig oder falsch und da wird es auch mal solche und mal solche Phasen gehen. Aber nach einer hochintensiven Phase muss halt auch eine Entspannungsphase kommen. Das Problem ist halt auf der anderen Seite, nur Entspannungsphasen führen halt nicht zum Erfolg.
Wie hat der Karl Kuhlen das ausgedrückt? Wie hat er das genannt? Dümpler? Rumdümpeln?
Dümpler, den Surfer und ja. den Planer, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, die drei Stati von Status, ne? Den Dings, dass du auch switchen kannst zwischen diesen drei Rollen und das absolut, ja, genau. Karl Kuhlen, ich glaube, korrigiere mich, 58 circa Episode. Ja. 57, 58 Doppelfolge, glaube ich.
Na gut. Ja. Also mit der halben Stunde habe ich schon wieder Bock auf die Gespräche. Diese Woche, ja. Muss ich sagen.
Schön. Schön, dass du dabei warst, Herr Lüthers, im Doppelerfolg-Podcast. Schön, dass du, lieber Hörer, dabei warst. Und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Work smart and hard.